klar zu sehen. Sprich doch durch dein Wort zu uns, lass es uns verstehen.
Für den König. Tage der Mission in Radio Maria. Von 14. bis 22. November. Eine besondere Zeit, um mit unserem Radio zu beten und zu feiern. Eine Zeit, um Radio Maria besser kennenzulernen und anderen bekannt zu machen. Für den König. Missionstage in Radio Maria.
Für den König, für den Herrn, für ihn geben.
Trösten ist die Kunst, Menschen aus dem scheinbar unwiederbringlichen Verlust in eine neue Fülle zu führen. Eine Ermutigung, den Blick zu heben, den Blick zu weiten, den Blick zu wenden. Trösten ist die Anleitung zu einem kreativen, heilsamen Perspektivenwechsel. Trösten, ein Plädoyer für die Wirklichkeit, wie sie uns das Leben zumutet. Ein Plädoyer gegen die Illusion. So lese ich in dem neuen Buch von Bischof Hermann Klettler und dem Grazer Psychiater und Psychologen Michael Lehofer mit dem Titel Trost, Wege aus der Verlorenheit. Hier in unsere Woche der Mission, in unsere Tage der Mission hinein. Und ich freue mich sehr, dass Bischof Hermann Klettler heute bei uns im Studio Innsbruck, wo auch ich mich aufhalte, zu Gast ist. Grüß Gott, lieber Hermann Klettler.
Danke für die Einladung, freut mich.
Ja, ein neues Buch wieder von euch beiden, Michael Lehofer, Grazer Psychiater und Psychologen, und dir, lieber Bischof Hermann Klettler. Was hat euch bewegt, dieses Buch zu schreiben? Es ist ja ein Dialog, ein Gespräch, das ihr führt über das Thema Trost.
Es war die Erfahrung von Michael Lehofer und auch meine als Seelsorger und als Bischof, dass von ungetrösteten Menschen sehr viel Unruhe und Aggression ausgeht. Und dass jeder von uns auch diese Momente des Ungetröstetseins kennt und sehr froh ist, wenn jemand dann in so einer Situation da ist. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, dass man zum Thema Trost ein Buch schreiben kann. Ich dachte, mit 5 Seiten sind wir fertig. Aber es hat sich dann irgendwie so entwickelt und wir haben immer mehr Aspekte eben auch dieses Themas erkannt. Also tröstungsbedürftig sind wir doch alle. Insofern gibt's auch einiges zu überlegen und eben, es ist kein Ratgeber geworden jetzt, wie die Kunst des Tröstens geht, sondern, sag mal, sehr viel persönliche Erfahrung von Michael Lehofer und von mir hineingelegt, vor allem, wo wir erlebt haben, dass sich wieder ein Raum auftut, wo man leben kann. Und wo man durch Menschen oder durch Situationen, auch durch Gebet gemerkt hat, ich kann wieder atmen. Da ist etwas oder jemand, der mir Mut macht zum Leben, eben gerade nicht in die Illusion treibt oder eine billige Vertröstung anbietet. Du hast das in der Einleitung ja vorgelesen. Sondern da ist jemand da, der mitgeht, der eben auch akzeptiert, dass es eine Trostlosigkeit gibt. Da sind wir leider oft ja ganz schnell, dass man meint, man tröstet, indem man die Trostlosigkeit wegredet. Also ob der Trost so ein Konsumgut wäre oder so eine Rezeptur, die fertig ist und verabreichbar für alle möglichen Nöte. Trösten heißt, mit jemandem einen Weg gehen.
Also ich erinnere mich an die letzten Ereignisse, einschließlich Lockdown, aber auch Anschlag in Wien. Im ersten Moment ist man überfordert, weiß nicht wohin, mit all dem irgendwie niedergeschlagen im wörtlichen Sinne geradezu. Und dann versuche ich doch einen Weg zu finden, um damit umzugehen, mich dieser Wirklichkeit zu stellen, zu schauen, eigentlich, was eröffnet sich jetzt an, ja, ich möchte gar nicht sagen Tröstungswegen, aber an Lösungswegen dieser Situation. Was lehrt mich das und wie kann ich damit so umgehen, dass ich eigentlich für andere auch Hoffnung und Trost irgendwie geben kann. Gerade im Radio ist das ja eine wichtige Aufgabe, dass wir auch, der Kardinal hat es einmal gesagt, Trostradio, ein Trostradio sind. Also dieser Gedanke ist für mich ein Kerngedanke des Buches. Trost bedeutet eben nicht, aus der Wirklichkeit zu fliehen in irgendeine Form von Religion ist Opium des Volkes oder so ähnlich, sondern eigentlich mich der Wirklichkeit zu stellen und in eine neue Fülle hineinzugehen.
Das ist eben die Ermutigung, sich nicht billig zu vertrösten. Das kann auch mit frommen Sprüchen gehen, sondern Mut, auch die Grenzen des eigenen Lebens, auch die Wunden, die man mit sich trägt, auch anzuschauen, um mal auszuhalten und dann langsam so einen Weg der Heilung eben zu gehen. Im Prinzip ist es eine Einladung, auch dieses Buch, einen sehr realistischen menschlichen Weg einzuschlagen, nicht darauf zu hoffen, dass es die Superlösung gibt, so wie der Glaube eben auch Mut macht, im Hier und Jetzt ganz präsent zu sein. Und das ist unser Leben eben mit all seiner Schönheit, aber auch Zerbrechlichkeit. Und wenn man sich selbst kennt, dann weiß man, dass man nicht so souverän ist, wie man sich das gerne einbildet, sondern auch seine Abgründe hat. Das heißt, ich brauche immer wieder ein Du, an dem ich mich aufrichten kann. Und das können Menschen sein, Gott sei Dank, diese Erfahrung machen wir. Aber eben das größte Du, auf das hin wir ausgerichtet sind, ist Gott selbst. Und der tritt ja auch nicht als dieser Wunderdoktor auf, der sozusagen alles wegwischt und nicht ernst nimmt, dass wir uns tatsächlich auch selbst beschädigen können oder manchmal in Situationen geraten, die uns zusetzen. Mhm. Also nicht dieses Illusionsmittelglaube, sondern Glaube heißt innere Verbundenheit, heißt Gewissheit, ist schon jenseits des Trostes. Ich weiß, da ist jemand mit mir, auch wenn ich eine Passage der Tränen durchzustehen habe.
Mhm. In der Heiligen Schrift, in der Bibel, ist ja eine Bibliothek von vielen Büchern, gibt es ja Trostbücher. Ich denke zum Beispiel an das Buch, das wir im Augenblick lesen, in der Heiligen Messe, die Offenbarung des Johannes, wird oft interpretiert als ein Trostbuch für die Christen der damaligen Zeit, die ganz schwer war, die mit Verfolgung zu tun hat und vielem. Oder das im Buch Jeremia gibt es ein eigenes Trostbuch, das glaube ich mit den Worten beginnt, Tröste mein Volk, so spricht der Herr, rede Jerusalem zu Herzen. Kann man sagen, dass dieses Buch, dieses Trostbuch auch so ein Buch ist für konkret aktuell in unsere Zeit hinein?
Das ist ein bisschen hoch angetragen, das mit biblischen Büchern zu vergleichen, aber es soll eine Umsetzung sein. Und wenn ich jetzt gerade Offenbarung des Johannes aufgreife, was du sagst, erstens richtet sich das Schreiben des Johannes an konkrete Gemeinden in Kleinasien. Und da merkt man schon in der Einleitung, er nimmt ihre Situation wahr, auch das ganze sozialökonomische Umfeld. In den Anspielungen der Bilder wissen wir das, dass das so ist. Redet ihnen zu Herzen und sagt aber auch klar, hier braucht es einen Schritt der Umkehr. Also er vertröstet auch nicht irgendwie blind und sagt, nur schuld ist der Kaiser, nicht der eben dieses Diktat eben über euch verhängt hat und ihr diese Verfolgung jetzt erlebt, sondern jeder ist persönlich gefragt und auch in einer Krisensituation, wie wir das jetzt erleben, ist eben ein Anruf Gottes an mich, mich der Wahrheit meines Lebens zu stellen, auch der Verwundung unserer Welt zu stellen, gerade nicht davon zu laufen. Der sagt aber, ich bin mit dir, wenn du da bist. Und dieses Dasein gelingt am besten mit einem versöhnten Herzen. Deswegen ist auch ein ganz wichtiges Kapitel drinnen, Trösten heißt, zur Versöhnung ermutigen, zu Schritten, um Vergebung zu bitten und so weiter. Das heißt, sich auch dem zu stellen, dass wir aneinander auch schuldig werden.
Was ist es denn, was uns vertröstet in einer Weise, dass es uns eigentlich vom wahren Trost wegführt und vielleicht dadurch, dass ich trauere, ich denke, das Gegenwort zu Trost könnte Trauer sein oder...
Trauer ist notwendig. Entschuldigung, wenn ich das noch nachreiche. Du hast vorhin angesprochen, diesen schrecklichen Terror in Wien. Und da war es auch typisch, diese Phase zuerst, man will es gar nicht wahrhaben. Das ist auch, nach Kübler-Ross sind es diese Phasen, man verdrängt das einmal. Das stimmt ja nicht. Das ist jetzt ein Film oder auf den Handys, das ist ein Fake. Und dann kommt die Aggression um Gottes Willen. dieser wahnsinnige, und man kämpft gegen jemanden oder beschuldigt, das ist diese Phase dann der Aggression. Dann kommt die Phase eben, wo man sich lethargisch fühlt und fast ohnmächtig. Und erst dann, die vierte Phase, ist dieses Einverständnis, müssen wir wieder aufstehen, zusammenrücken, nicht oberflächlich beschuldigen. Also diese Phasen geht jeder mal durch. Das sind Trauerphasen, die sind wichtig. Mhm. Da darf man sich auch nicht drüber schwindeln. Ich sage das auch besonders bewusst, gläubigen Menschen, Trauer muss sein. Und wenn ich der stärkste Gläubige bin, weiß ich, dass das weh tut, sich von jemandem zu verabschieden. Das ist doch klar, das ist normal. Die Liebe weint doch. Aber man bleibt drinnen auch nicht hängen. Und noch einmal zum Buch der Offenbarung. Das ist auch sehr realistisch im Adressieren dieser Gemeinden. Und dann beschreibt er aber die Welt. Das sind also diese ersten vier Siegel. Das ist also das rote Pferd, heißt die ganze Geschichte, ist eine Geschichte des Kampfes, der Auseinandersetzung, da wird Blut vergossen. Das weiße Pferd steht dafür, das ist die Geschichte der Menschheit, ist eine Geschichte der Sieger, die schreiben das auf. Das ist trostlos für alle Unterlegenen. Dann ist das fahle Pferd, das ist die Ungerechtigkeit mit der Waage in der Hand. Das heißt, die ganze Geschichte ist immer auch eine Ungleichheit, die nach Trost schreit, himmelschreiendes Unrecht und dieses schwarze Pferd, der Tod. Kann man sagen, Geschichte des Todes. Ist sehr realistisch, dieser Blick. Und darin wird aber dann gezeigt, das sind diese vielen, die schreien, wie lange noch. Aber sie werden getröstet, weil gesiegt hat das Lamm. Und das ist aus unserem Glauben heraus natürlich der tiefste Trost, dass Gott, der alles in der Hand hat, sich so klein, sich selbst zum Opfer gemacht hat, sich eben erniedrigt hat und gerade dadurch, durch diese extreme Liebe eigentlich alles gewendet hat. Also darin liegt der Trost nicht im Glauben an einem Superherrschergott, an einem God of Protection. So diesen Begriff habe ich mal in Syrien aufgeschnappt von einem Jesuiten. Aber ein Gott, der vorsieht.
Ich habe das irgendwo gehört. Ich glaube, das war in der Sendung mit Barbara Stöckel. Da hast du das auch zitiert. In die letzten Tage habe ich mich versucht zu erinnern, worum ging es da mit dem Gott, der, kannst du diesen Gedanken nochmal ausfalten? Nein. Gott, der beschützt, ja. Den wir also, uns ja wünschen. Ich meine, wir wünschen uns Schutz und Segen auf unseren Reisen, auf unseren Wegen.
Ist auch klar, gell, man, das ist auch das Einfachste, das erwarten wir von Gott, der uns umfängt, der die Liebe ist. Aber dieser Jesuit Batasami in Aleppo, das war für mich ganz, ganz eindringliche Begegnung. Die haben 4 Jahre Bombardement der Stadt erlebt. Es ist auch die Hälfte von Aleppo wirklich apokalyptisch niedergebombt. Und während dieser unglaublich herausfordernden Zeit haben sie ein Team gebildet, ein ganz großes aus Muslimen und Christen zusammen, viele, viele Ehrenamtliche, die 8000 Menüs am Tag kochen und dann an verschiedenen Stellen ausgeteilt haben. Und er sagt mir dann, nachdem wir das uns angeschaut haben, ich kann nicht mehr an einen God of Protection glauben. Gesagt, das hat mit mir etwas gemacht, diese Zeit. Das heißt, ein Beschützergott, der uns alles fernhält, was uns irgendwie nur angreifen könnte, Gott mutet uns sehr viel zu. Also der Beschützergott nicht, aber, hat er gesagt, ich glaube an einen God of Providence, ein Gott, der vorsieht, der im größten Elend wieder da ist und alle Kräfte des Herzens freilegt, uns ermutigt, aufstehen lässt, seine Herzensenergie aus seinen Geist schenkt, dieser God of Providence, der immer vorsieht. Mir hat das wahnsinnig beeindruckt. Mhm. Weil das ist oft so ein infantiler Glaube auch, dass sagt, Gott ist dieser Allüberbeschützer Gott und wehe mir, passiert was. Oder ein Verlust ist da, ja, dann ist Gott irgendwie, hat er geschlafen oder was? Gott sieht vor. Das ist viel schöneres Gottesbild.
Muss ich auch wandern. In finsterer Schlucht.
Du gehst mit. Du bist aber er mutet uns diese Schluchten zu. Mhm. Diese Täler der Tränen. Da kommt niemand herum. Aber das Entscheidende ist und von dem Buch ist, dass man nicht darauf warten soll, selbst getröstet zu werden. Das ist natürlich eine ganz menschliche Erwartung, sondern versuchen soll, auch mit den eigenen Schwierigkeiten und Begrenztheiten jemanden zu trösten. Und das ist möglich. Mhm. Ich kann, obwohl ich selber unsicher bin, vielleicht im Moment auch total unbeholfen bin, angesichts der Krebsdiagnose einer Nachbarin zum Beispiel, gell? Ja, soll ich anrufen? Nein, ich habe nichts zu sagen. Doch, ruf an. Sag, du, ich möchte dir nahe sein, weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich bin da für dich. Das ist so ganz einfach und dann merkt man, man wird selbst getröstet.
Paulus sagt ja im 2. Korintherbrief, tröstet mit dem Trost, mit dem ihr selbst getröstet worden seid. Also und eben der Heilige Geist wird der Tröstergeist genannt. Sind nicht diese beiden Elemente auch darin? Er ist auf der einen Seite der Tröster, aber er ist auch der Mutmacher, der lebendig macht.
Und das, der ausgegossen ist unser Herzen. Das heißt, Gott ist schon gegenwärtig. Er erfüllt uns von innen her und gibt Mut zur Liebe. Das ist das Trösten. Das heißt, für jemanden da sein wollen, das ist Liebe konkret immer proaktiv. Also nicht in der Schmorecke oder im Selbstmitleid warten, bis da irgendjemand daherkommt, der mir die Welt erklärt oder der mir die Trostformel verabreicht, ne? Das Wundermedikament Trost oder auch die Glaubenspille. Muss sagen, nein, das gibt's so nicht. Sondern der Geist weckt uns auf und sagt, steh auf, gell? Hab Mut, reich jemand die Hand. Teile mit jemand die Trostlosigkeit. So fängt's an.
Glaubst du, dass diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben oder diese Situation eine besondere Chance für den Heiligen Geist ist oder eine besondere Zeit des Heiligen Geistes?
Glaube ich schon. Der nimmt uns in eine Schule der Trostbedürftigkeit und des Tröstens. Und vor allem, wie wirkt der Heilige Geist? Immer mit Demut, mit Sanftmut, mit Großmut. Das sind Mutworte, können automatisch zum Heiligen Geist. Zuerst ist es die Sanftmut. Das heißt, bitte fernhalten von allen Grobheiten in den Worten, auch Grobheiten in den Erklärungen. Die großen Verschwörungen, wir sind so schnell mit den Erklärungen und üben damit aber Aggression aus. Sanftmut heißt auch eine gewisse Zärtlichkeit im Umgang miteinander. Es ist oft die Nuance, wie ich etwas sage, kurzes Überlegen, baut das den anderen auf. Dann bin ich schon tröstend. Dann kann eine kleine Konversation am Frühstückstisch kann so aufbauend und tröstend für jemanden sein. Oder ich habe mich durchgesetzt und halt meine Welterklärung hingeknallt oder über jemanden hergezogen. Also es gibt tausend Momente, wo man sozusagen sich entscheiden kann, ich möchte ein bisschen Trost vermehren.
Also eine Schule des Trostes unserer Zeit. Kann man auch sagen, dass, ich gehe mal aus vom Wort Enttäuschung, da war vorher eine Täuschung da, jetzt werden wir enttäuscht, also eine Desillusionierung, dass es auch eine Phase der Reinigung ist, wo etwas Neues, vielleicht Tieferes, Echteres geschenkt wird oder geschehen darf, wo wir im Glauben herausgefordert sind, auf neue Weise.
Diese Passage oder diese Phase muss jeder durch, immer wieder auch, und wenn man auf die Geschichte des persönlichen Glaubens schaut, dann von einem Hurra, ich darf glauben und es ist alles wunderschön und plötzlich merkt man, da ist aber auch eine Passage der Nacht, wo man sich nicht mehr so gut auskennt, wo man das eigene Versagen erlebt oder durch das Versagen anderer auch erschüttert wird und da hindurch geht, dann reift der Glaube, also durch die Enttäuschung hindurchgehen. Ja. Wenn man dann weiß, ich kann mir auf mich selbst nicht so viel einbilden, denn ich bin ein einfacher, schwacher Mensch auch und das gilt für uns alle, aber auch für den Bischof. Also möglichst wenig sich auf sich selbst einbilden, sondern wissen, erstens, ich brauche immer ein Du auch, um unterwegs zu sein, das ist das Schöne, Menschen gelingt in Gemeinschaft und ich weiß, dass Gott mitgeht. Aber durch diese Passage von Dunkelheit auch hindurch. Und das macht alles realistisch. Wenn wir auf Weihnachten hinschauen, dann ist das ja auch in diesem versteckten Winkel kommt Gott zur Welt mit allem menschlichen prekären Situationen, die man sich rundherum vorstellen kann, gerade dort und nicht, wenn alles super ideal ist.
Das sind sehr starke, tröstende und hoffnungsstarke Worte, ja. Vielleicht ganz konkret, lieber Bischof, auch die Kirche muss ja reagieren auf die Zeit, wie es jetzt ist, diesem zweiten Lockdown, von dem nicht gesagt ist, dass es der letzte ist. Aber jetzt leben wir mal diesen, ja, und da gab es auch wieder Maßnahmen, auch kirchliche Maßnahmen, keine öffentlichen Gottesdienste. Was sagst du dem Volk als Trost?
Ja, es ist ein Weg auch, wo wir solidarisch sind mit vielen, die jetzt auf ganz, ganz Wertvolles verzichten müssen. Ich verstehe den Schmerz von Menschen, die jetzt sagen, jetzt können wir nicht mehr mitfeiern die Heilige Messe für diese drei Wochen oder drei Sonntage. Ich bitte auch da um Nachsicht, auch um eine gewisse Sanftmut in der Beurteilung. Es ist uns Bischöfen diese Entscheidung nicht schwer gefallen.
Nicht leicht gefallen.
Entschuldigung, nicht leicht gefallen, so wie es meint, nicht leicht gefallen. Das war auch für uns schwierig zu sagen, doch, wir müssen das jetzt zurückfahren, aber die Liturgie ist nicht ausgesetzt. Gell? Sie wird stellvertretend gefeiert mit einer ganz kleinen Gruppe, die auch stellvertretend für andere da ist. Und dieses stellvertretend Dasein für, das kann man auch im Gebet zu Hause. Also ich bitte um Verständnis für diesen Verzicht, der jetzt notwendig ist. Sonst hätten wir uns in eine Position gebracht, dass wir mit unseren gottesdienstlichen Feiern eigentlich auch Ursache sind für Gefahr, für Infektionsrisiko. Und das wollen wir nicht sein. Selbst wenn man gut aufpasst, der Lockdown heißt, alle müssen da einen Schritt zurückgehen.
Ich glaube, es ist ein Wort, das in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgetaucht ist. Die Kirche erwacht in den Häusern, ist eigentlich im Augenblick in besonderer Weise eine Chance, ja, Kirche in den Häusern zu leben, in den Familien zu leben, auch in der Stellvertretung zu leben, vielleicht auch auf eine geistigere, noch gerade durch das Zurückgenommensein im sakramentalen Bereich, in eine tiefere Herzenshaltung zu kommen und dort den Herrn auch zu suchen.
Kirche ist nicht in Lockdown gegangen. Also eine Kirche findet auch in Familie statt, im alltäglichen Kontext. Überall, wo Menschen sind, lebt auch Kirche. Also müssen von dem uns verabschieden, dass nur in der Pfarrkirche dann Kirche lebendig ist. Obwohl das physische Feiern, also mit Präsenz, mit realer Anwesenheit, das ist uns total wichtig. Das ist jetzt nicht weggewischt und sagen, wir können eben mit den Medien jetzt die Gottesdienste mit. Das ist eine Notlösung natürlich, aber hat auch die Chance, dass jetzt viel mehr Menschen in ihrem alltäglichen Kontext auch mit Gott in Berührung kommen. Also die Einschaltquoten bei Radio-Gottesdienst-Fernsehübertragung sind enorm hoch. Das heißt, es ist auch eine, sagen wir, eine kleine missionarische Chance, auch jemanden zu erreichen, der sonst im normalen Ding nie gesagt hat, jetzt zapp ich mal da auf diesen Sender rüber, schauen wir mal in den Gottesdienst rein. Also es gibt auch eine Chance in dieser Not und ich bitte alle, dass sie das mittragen und vor allem mit diesem fürbittenden Gebet für die Nachbarschaft, für Menschen, die es schwer haben in dieser Zeit, auch für Kinder, für Jugendliche, auch die in den Krankenhäusern sind und in den Pflegeheimen und so weiter. Da gibt es viele Berufsgruppen, die jetzt sehr herausgefordert sind und das braucht Kirche sein. Kirche heißt Dasein für jemanden und da ist das Gebet wahnsinnig wichtig an erster Stelle. Es ist eine Herzensverbundenheit. Das zweite ist auch Zeichen der Aufmerksamkeit zu setzen. Damit lebt Kirche. Und das kann man per Telefon, per WhatsApp, was auch immer, jemanden schreiben, jemanden anrufen, wo man nie dachte. Diese Netzwerke, wir haben sie in der ersten Akutphase erlebt, die sind ganz wichtig. So passiert Kirche.
Danke, lieber Bischof Hermann Glättler. Heute bei uns im Studio in Innsbruck zum neuen Buch Trost, Wege aus der Verlorenheit zusammen mit dem Grazer Psychiater Michael Lehofer. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, sich jetzt zu Wort zu melden, hineinzuknüpfen in unser Gespräch hier, die Gedanken, die Themen, die wir angeschnitten haben. Beschäftigen wir uns noch ein wenig mit diesem Motto, mit dieser Haltung, mit dieser Dimension des Trostes für unser Leben. Die Nummer dazu ist die 0720 578 578. Wenn Sie uns außerhalb Österreichs verbunden sind, dann wählen Sie doch die 0043 720 578 578. Jetzt in der Zeit der Musik ist auch Zeit anzurufen.
Mein Volk spricht Gott. Sprecht den Menschen in Jerusalem Mut zu.
Noch einmal die Einladung anzurufen: 0720 578 578. Bischof Hermann Klettler von Innsbruck ist heute bei uns hier im Studio in Innsbruck und wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. 0043 720 578 578. Ja, die Leitungen haben sich gefüllt, lieber Bischof Hermann Klettler. Ich darf zunächst eine Steirerin hineingeben, Schwester Maria aus Karlsdorf bei Graz. Grüß Gott, Schwester Maria.
Grüß Gott, grüß Gott. Lieber Bischof. Lieber Herr Bischof, wenn Sie mir das noch abnehmen. Ja. Der Herr, der verstorbene Bischof Johannes Weber, sagte uns damals, wir sollen beten, meine Schwester, weil das Gebet so wichtig ist für Sie. Und die Kirche der Zukunft wird eine betende Kirche sein oder sie wird keine sein. Und was mir den Trost gibt, heute hörten wir sogar bei Radio Maria, dass wir stellvertretend, die alten Leute können nichts mehr tun, sagte der Priester heute, aber sie können stellvertretend beten und ihr Leiden aufopfern mit Christus. Und das gibt mir viel Trost. Ich bete sogar jetzt, wenn ich kurz sagen darf, wenn es mir kalt ist, danke, lieber Jesus. Ich hoffe schon das jetzt auf für Züchtigung meines Körpers. Danke, Herr Bischof, Gottes Segen.
Danke, danke für diesen wichtigen Einwurf. Beten heißt nie nur privat für sich sein, gell, sondern immer das ganze Dorf mit einschließen. Da gibt es eine ganz schöne Erzählung von einem Missionar in Afrika, der das in der aller Früh das Brevier gebetet hat. Und dann war ein Mann, der ohne ein Gebetsbuch auch eine Stunde gebetet hat, also länger als er. Und das hat ihn irgendwie ein bisschen gestört. Und dann fragt er mal, warum betest du so lange? Und er hat gesagt, ja, ich bete fürs ganze Dorf. Und sagte, ja, aber das geht ja mit einer Fürbitte und es ist fertig, es sind 35 Sekunden. Sagte, nein, nein. Das braucht lange, bis ich jedes Haus durchgegangen bin. So schön, ne? So immer solidarisch. Und das verwandelt unsere Herzen und schenkt Gott auch unendlich viele Möglichkeiten, auch Menschen aufzurichten.
Danke, Schwester Maria, nach Graz in die Steiermark. Und nun Friederike, sie ruft aus Wien an. Grüß Gott, guten Morgen oder guten schönen Vormittag.
Grüß Gott, ja, Morgens. Schönen Vormittag. Ja. Und grüß Gott, Bischof Hermann. Ich erinnere mich, dass wir uns kennengelernt haben vor vielen, vielen Jahren im Paramonial in der Gruppe mit dem Ehepaar Oelz. Aber vielleicht ist es auch deshalb, dass ich besonders aufmerksam bin, wenn ich sehe, Hermann Klettler oder höher ist angekündigt. Und da möchte ich zurückkommen auf die wunderbare Liturgie zum Palmsonntag im Lockdown, wie Sie so wunderbar die Kinder ermuntert haben. Sie sollen jetzt ihre Palmbuschen nehmen und auch und vielleicht im Kreis gehen und weiter. Und das eben als Kirche zu Hause, die doch ganz in die Gemeinde eingebunden ist. Und auch das stellvertretende Gebet, das mir ein großes Anliegen ist, weil ich eigentlich alleinstehend bin, wohl eine Familie im weiteren Sinn habe, Nichten, Neffen und so weiter. Und da geht mir nie der Stoff aus. Also die Fürbitten zu formulieren, sage ich dann oft, lieber Gott, du weißt alles. Und jetzt lege ich einfach mein Herz, so wie es beladen ist, vor dich hin. Und was ich noch sagen wollte, gestern habe ich mit meinem Schwager, den ich jetzt regelmäßig auch besuche, in einer psychisch schwierigen Situation ist. Meine Schwester ist oft so überfordert und ich versuche halt, aber ich will auch keinen Keil hineintreiben, weil das kann man auch nicht in eine Ehe. Aber ich will auch wieder Trost finden und unterstützen. Und da gab es gestern so eine Auseinandersetzung. Es ist fast immer dasselbe Thema, dass so viel von früher hochkommt. Und ich kann ihn aber nicht es gelingt mir nicht. Ich war selber dann auch so verletzt, dass er immer wieder Sachen von früher aufwärmt. Heute in der Früh mit der Sendung von der Frau Dr. Kramer kam so ein Trost. Und damit will ich ausdrücken, wie viel Radio Maria auch ausmacht. Und mich ganz herzlich bedanken beim gesamten Radio Maria, weil da weiß ich jetzt, dass ich weitergehe und wieder froh und aufgerichtet bin.
Ja, vielen Dank. Oft ist es auch schon trostreich, wenn man einfach diese Trostlosigkeit mit jemandem aushält, dass sich jemand einmal ausreden muss oder vielleicht auch, ich sag's ein bisschen vulgär, auskotzen muss, wenn so viele Dinge abgelagert, negativ im Herzen sind. Irgendjemand muss einmal zuhören, dann muss das mal raus.
Gescheiter, ja, das nicht.
Genau, das richtig.
Ist, glaube ich, auch eine Gabe.
Genau. Man muss da nicht schnell viel erklären und so weiter. Ja. Aber dann, wenn man da hinein sagt, Herr, gib mir diese Geduld jetzt, nicht erklären, nicht beschuldigen, nicht die eigenen Dinge wieder aufzurühren, sondern einfach mal aushalten in Stille. Dann tut sich ein Raum auf, wo dann der andere vielleicht einen Schritt machen kann. Es ist, man braucht diese Behutsamkeit, sonst so als super Formel und Einsatz mit Gewalt geht Trost sicher nicht, gell? Also viel Mut. Herr Jesus sagt ja auch, kommt zu mir, gell? Alle, die ihr mühselig und beladen seid.
Und bei meiner Schwester habe ich dann oft das Ergebnis, sie muss den Dampf ablassen. Momentan bin ich vom Dampf auch so eingenebelt, aber dann sehe ich, es ist gut, sie hat den Dampf abgelassen. Dann war es auch ein wichtiges Werk.
Sehr gut. Friederike, danke schön. Danke.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Mich erinnert es auch an ein Wort aus einem der letzten Bücher von Michael Lehofer, dem Co-Autor von Bischof Hermann, jetzt im Buch Trost, wo er sagt, Ermutigung zum Nachgeben, dass dieses Kapitel, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast in diesem Buch, das gibt mir oft zu denken, weil ja die Tendenz doch ist, sich selbst und die eigenen Anliegen und die eigenen Ideen, Ermutigung zum Nachgeben, steckt wieder das Wort Mut drin.
Vielleicht darf ich auch dieses Herz-Jesu-Motiv noch einmal aufgreifen. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft. Das Jesus sagt nicht, ich nehme euch alles ab, sondern sagt, mach mir einen Tausch. Du gibst mir deinen Rucksack, ich gebe dir meinen. Und das ist, wenn sich einspannen lassen von Jesus, heißt, ich trage mit ihm auch die Not von Menschen mit. Denk mal bitte an die Mutter Teresa, die immer dieses wichtige Wort hatte, mich dürstet. Und in so vielen Menschen spricht uns Jesus an, sagt, mich dürstet oder trägst du mit mir. Die Last, die wir uns selbst aufladen, durch übertriebene Erwartungen, durch Dinge, die wir regeln wollen, durch was weiß ich was, ja, die sind oft wirklich drückend. Aber wenn wir sagen, okay, Lastentausch, Rucksacktausch, ich nehme diesen Rucksack, den mir Jesus zumutet, dass ich mit ihm jemanden trage.
Danke, Bischof Hermann. Jetzt gehen wir nach Salzburg zur Maria. Grüß dich.
Also ich möchte auch sagen, ich bin eben fleißige Radio-Maria-Hörerin und diese Vielfalt der Trostsendungen und auch einfach sich mit den Themen auseinandersetzen, ist nicht wegschieben, sondern jetzt ist viel mit Tod auch und eben mit Trost und Ermunterung und so. Immer wieder Thema. Also das finde ich wirklich total wichtig und schön. Und das hilft mir, weil einfach immer wieder dann Menschen mir den Mut machen, ja, die haben es auch geschafft. Und ich finde auch dieses, möchte ich jetzt mal sagen, dieses Väterliche, der Priester so, also dieses starke Väterliche auch so schön, weil sie einfach so Zeugnis geben, für unseren Glauben und da einfach so vorn stehen und das so tragen für uns, das finde ich auch wirklich wahnsinnig stärkend. Und was ich aber noch sagen möchte, was auch spannend ist, finde ich jetzt, ist sowohl zu Ostern als auch jetzt sind ja wirklich ganz starke Texte zur Buße und zum Aufrütteln in den Messtexten. Und das finde ich wirklich sehr spannend, dass man sich eben da in der Kirche, also dass wir uns auch wirklich auch mit Buße und diesen Dingen beschäftigen, weil wahrscheinlich wir diese Zeit auch dafür geschenkt bekommen und aushalten müssen, damit wir wirklich zu einem wahren Glauben kommen, wo eben die Buße und die Umkehr auch total täglich irgendwie dazukommt, dazugehört.
Ja. Ja. Ja, danke für diese Anregung. Mhm.
Maria, danke. Hören wir den Bischof.
Ich glaube, ich möchte beides, zwei Dinge antworten. Einerseits, Trost heißt einmal sein dürfen. Ganz zum Stichwort Umkehr hin. Also mal sein dürfen, so wie du bist, wie ich bin, das ist gut. Also diesen Zuspruch zu haben, ich muss jetzt nicht an mir herumbasteln, nicht an mir herumnörgeln, mich irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten unterwerfen und diesem Anspruch gerecht und jenem sein dürfen. Das ist so eine tiefe Entlastung. Und wenn ein Mensch dem anderen das vermittelt, dann ist das wahnsinnig im Entlasten befreiend. Ich darf sein, auch vor Gott sein dürfen. 100%. 100%, aber auch zum Trost gehört, du musst dein Leben anschauen, da gibt's Lebensstil und Haltungen, die dich permanent in eine Trostlosigkeit treiben. Alle Maßlosigkeit, alle versteckten Lügen, die sich einschleichen können, alle Vorwürfigkeit, Tendenz zum Selbstmitleid und so weiter und so fort. Also 100% Umkehr. Und das gehört beides zusammen. Es ist nicht 50-50, sondern einerseits ganz sein dürfen. Ja, das muss man so spüren, auch so wie eine Umarmung von Gott. Du bist mir total kostbar. Was auch immer vorgefallen ist, was du für einen Dreck aufgeladen hast, was auch immer, 100% sein dürfen. Und 100% möchte ich dein Herz wieder erobern. Es ist Zeit für die Konversion, wie unser Papst immer sagt. Ob im Großen, im Kollektiven oder im Persönlichen. Trost durch Umkehr zum Leben, Trost zum, als Umkehr zur Wahrheit, als wieder Ja sagen dort, wo du bist und zu den Menschen. Und das ist alles nicht perfekt. Aber es haben so viele Menschen geschafft und ich persönlich werde ermutigt durch Menschen, die sich wieder aufgerichtet haben und die auch so einen Weg der Versöhnung gegangen sind.
Das ist sehr schön. Ja, danke vielmals.
Gerne, gerne, Maria. Ja,
danke. Ja, unsere nächste Hörerin ist dann Martha aus St. Stephan in Wien. Grüß Gott, Martha.
Ja, grüß Gott. Also, lieber Herr Bischof, ich melde mich als Mitarbeiterin von der Dompfarre St. Stephan in Wien und jetzt im Lockdown als ganz besonders treue Radio Maria Hörerin. Und da erinnere ich mich an einen besonderen Rosenkranz von Ihnen mit dem Satz, Jesus, der die Tränen aller Geschöpfe weint. Und es ist so tröstlich, dass wir einen Gott haben, der mit uns und für uns auch weint.
Danke, ja, das hat mir selbst auch viel gegeben. Mit der Jutta Kichl, ist eine Künstlerin, eine Tirolerin, ist uns dieser Rosenkranz geschenkt worden. Und das ist eben das zweite Gesetzchen, ja, Jesus, genau. Der die Tränen aller Geschöpfe weint. Das hat mich selbst auch sehr, sehr bewegt.
Ja, ich wollte mich einfach nur dafür bedanken. Und es tut so gut, wenn wir Bischöfe und Priester haben, die einfach mit beiden Füßen auf der Erde stehen und nicht irgendwo uns nur mit frommen Sprüchen abfertigen. Das ist einfach eine große Gnade. Danke.
Gerne, danke. Und probieren wir es so. Und
deswegen auch Ihnen weiter.
Danke.
Danke, Martha, nach St. Stephan, die Dompfarre. Da ist vielleicht auch ein Gedanke drinnen. Eine Hörerin haben wir noch in der Leitung, die wollen wir noch hineinnehmen vor 12 Uhr. Aber dieser Gedanke, den Maria vorher aus Salzburg kam jetzt wieder mit dem auf dem Boden stehenden Priester, Bischof, Väterlichkeit, aber auch Mütterlichkeit, ja, möchte ich dazulegen, ob nicht die Herausforderung und das Hindurchgehen durch die Schwierigkeiten, das geschmiedet werden durch unsere Zeit und die das Feuer des Heiligen Geistes eben dann auch etwas mit uns macht, das uns zu mütterlichen und väterlichen Menschen macht und damit trostvoll für andere.
Ja, also Mutter sein, Vater sein heißt, jemanden zum Leben ermutigen, fördern, aufbauen, auch herausfordern. Ein falsches Bild dieser Elternschaft wäre, das ist ständig nur also die Mutti wäre ständig so eine Henne, wo man nicht rauskommt, eine Glucke.
Die Protection, ja, wieder.
Genau, das wäre das. Deswegen ist das männliche Mentor oft wichtig, dass einem Herausforderung zugemutet wird, du schaffst das, steh wieder auf, probier etwas. Getröstet werden auch durch den Mut, sich dem Risiko des Lebens wieder eben zu stellen, gell? Weil das Leben ist immer eine Zumutung. Es ist in seiner Schönheit und Größe, aber auch in seiner Verletzlichkeit und mit allem eine Zumutung. Aber gerade darin ist es wunderschön, gell? Und das ist trostreich. Mhm.
Damit schließt sich eigentlich der Kreis zu Beginn der Sendung. Wir wollen die Astrid noch kurz hineinnehmen, bevor es dann 12 Uhr schlägt. Grüß Gott, Astrid aus Kärnten. Grüß Gott.
Ja, ich möchte auch noch einmal herzlich danken. Und Radio Maria ist einfach zu kostbar. Aber was ganz besonders ist, dass man so öfters am Tag den Segen des Priesters bekommt. Ich singe auch zu Hause mit deinem Kreuz, jeden Tag alle meine Lieben. Aber dann denke ich mir immer, das ist der Segen. Und ich schließe oft ein und sage, lieber Gott, du kannst nicht nur uns segnen, die wir in Radio Maria hören, sondern segne die ganze Welt, segne alle Menschen. Und das ist auch so eine Ermutigung oder eine Kraftquelle, denke ich mir. Oder dass jetzt im Oktober die Bischöfe jeden Tag da gebetet haben. Es gibt einfach so viel Schönes und Kostbares, wovon man nur dankbar sein muss. Oder wenn man mit irgendjemandem am Telefon spricht, und das gibt dann auch menschlich wieder Kraft und Trost. Ja, das ist nur mein...
Wunderbar.
Da denke ich mir immer, der Priestersegen, wenn wir wüssten, Gott selber segnet uns, ja.
Ja, wir können eben auch füreinander zum Segen werden. Es braucht nicht die Segensprofis, auch nicht die Tröstungsprofis, sondern jeder Mensch kann für den Nächsten zum Trost werden. Das wollen wir so wahrnehmen. Das ist, Gott hat uns so reichlich beschenkt, und aus diesem Trost heraus können wir auch einander ermutigen zum Leben.
Ich segne dich, damit du zum Segen wirst für andere. Ja, danke, lieber Bischof Hermann. Heute mit deinem neuen Buch bei uns, Trost, Wege aus der Verlorenheit, zusammen mit dem Psychiater und Psychologen Michael Lehofer, erschienen im Styria Verlag. Es ist ja nicht das erste Buch, das ihr zusammen geschrieben habt. Der andere hieß ein Buch.
Die fremde Gestalt.
Die fremde Gestalt, genau. Und ja, ist sicherlich eine gute Empfehlung auch für die nächsten Tage und Wochen und vielleicht auch für Ihren Weihnachtstisch zu Hause. Vielleicht können Sie damit jemandem ein trostvolles, schönes Geschenk machen. Trost, Wege aus der Verlorenheit von Bischof Hermann Klettler und Psychiater Michael Lehofer, erschienen im Styria Verlag. An dieser Stelle erst einmal noch ein herzliches Dankeschön für diese Sendung und auch für Ihre Beteiligung, liebe Hörerinnen und Hörer.
Atmen lässt und den tiefen Trost.